Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigtabschnitt, wie schon gesagt, finden wir heute in 1. Petrus Kapitel 4. Wir gehen nahtlos weiter in unserer Reihe und wir hören heute auf die Verse 1 bis 6. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, seid in allem dankbar. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Was haben diese drei Bibelverse miteinander gemeinsam? Die Antwort ist, sie hängen alle bei uns zu Hause an der Wand. Ich weiß nicht, ob ihr bei euch zu Hause Bibelverse an der Wand hängen habt. Vielleicht denkst du jetzt darüber nach, dir welche an der Wand aufzuhängen. Dann habe ich einige Vorschläge für dich. Wie wäre es zum Beispiel mit Apostelgeschichte 14, Vers 22? Dort heißt es, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Oder Philipper 1, Vers 29. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das sind doch nicht die Sorte Bibelverse, die man sich an die Wand hängt, oder? Das sind doch nicht die Bibelverse, die man so in einem christlichen Geschenkeshop auf Tassen oder auf Postkarten findet, oder? Dass ihr diese Verse an eure Wand zu Hause hängen könnt oder sollt, das habe ich mit einem Augenzwinkern gesagt. Aber dahinter steckt eine wichtige Wahrheit, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Und zwar die Wahrheit, dass Leiden für uns als Christen dazugehört. Es ist eine Wahrheit, die wir als Christen gerne ausblenden. Eine Wahrheit, die wir gerne so unter den Teppich kehren. Und eine Wahrheit, die wir auf jeden Fall nicht zu Hause an unsere Wand hängen wollen. Es ist die Wahrheit, dass Leiden für unseren Glauben ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens als Christen ist. Leiden für unseren Glauben gehört zu unserem Christsein dazu. Wie das Beten vor dem Essen, wie sonntags morgens in den Gottesdienst zu gehen oder wie die Bibel auf dem Nachttisch. Leiden, weil wir Christen sind, das gehört zu unserem Christsein dazu. Und die Frage ist, ist uns das klar? In der zweiten Hälfte von Kapitel 2 und der ersten Hälfte von Kapitel 3, da war der Punkt von Petrus noch gewesen, gib den Menschen außerhalb der Gemeinde keinen Grund, etwas gegen dich zu haben. Provozier das Leiden nicht. Ordne dich unter, sei nett und zuvorkommend und leuchte für Jesus. Und Petrus hatte gesagt, das alles sollst du tun, damit du als Christ eben keinen Widerstand erfährst für unnötige Dinge. Und er sagt, wenn du so lebst, dann wird das einiges an Leid verhindern. Aber du musst damit rechnen, auch wenn du so vorbildlich lebst, Menschen werden dich für dein Christsein trotzdem ausgrenzen, trotzdem auslachen, trotzdem meiden und trotzdem über dich lästern. Und darum geht es Petrus ab der Hälfte von Kapitel 3 und jetzt ganz besonders in unserem Abschnitt. Und Petrus sagt dir, akzeptiere dieses Leid. Es ist normal. Und warum ist es normal? Es ist deswegen normal, weil du einem König gehörst, dessen Leben hier auf der Erde ebenfalls von Leiden geprägt war. Der Kirchenvater Augustinus sagte einmal, Gott hatte einen Sohn auf der Erde ohne Sünde. Aber er hat niemals einen Sohn auf der Erde ohne Leid. Und Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 12, jeder, der gottesfürchtig leben will, jeder, der gottesfürchtig leben will, wird Verfolgung erfahren. Und für dieses Leid haben wir eben ein ganz prominentes Vorbild, Jesus selbst. Und immer wieder verweist Petrus in seinem Brief auf Jesus und sein Leiden und so auch hier gleich in Vers 1, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. In anderen Worten, in deinem Leid soll Jesus dein Vorbild sein. Und das ist mein Thema für heute Morgen. Leide bereitwillig wie Jesus. Ich habe drei Punkte. Leide bereitwillig wie Jesus. Erstens, anstatt wie die Welt für die Sünde zu leben. Zweitens, auch dann, wenn die Welt dich zum Sündigen bringen will. Und drittens, weil auch die Welt sich für die Sünde verantworten muss. Leide bereitwillig wie Jesus, anstatt wie die Welt für die Sünde zu leben, auch wenn die Welt dich zum Sündigen bringen will und weil auch die Welt sich für ihre Sünde rechtfertigen muss. Leide bereitwillig wie Jesus. Frage ist, wie hat Jesus denn gelitten? Wie gesagt, dass Jesus gelitten hat, das hatte Petrus in seinem Brief immer und immer wieder gesagt. Aber dieses Mal ist es nicht einfach eine Wiederholung, sondern Petrus betont einen ganz speziellen Aspekt von Jesu Leiden. Er sagt nämlich, dass Jesus sein Leid hätte verhindern können. Jesus hätte einfach nur aussteigen müssen. Wir haben eben aus dem Lukas-Evangelium die Geschichte gelesen, wo Jesus versucht wurde. Und ich denke, wir können mit einigem Recht sagen, dass Jesus vermutlich während seines irdischen Lebens niemals so gelitten hat wie damals. Mit Ausnahme natürlich seiner Leidens- und Kreuzigungsgeschichte. 40 Tage ohne Essen. Und dann kam der Teufel. Dreimal. Ja, erst mit Brot, dann mit allen Reichtümern dieser Welt und zum Schluss mit einem mutigen Experiment. Verlockend, oder? Auf der einen Seite hast du dieses angenehme Leben in Macht, Herrlichkeit und allem, was man sich wünscht, wenn man dem Teufel nur ein bisschen nachgibt. Auf der anderen Seite sagt man ganz klar Nein zu all dem und sagt Ja zum Gehorsam gegenüber Gott, aber damit sagt man auch Ja zu Leid, zu Verzicht, zu Nachteil. Ja, Jesus hätte nur ganz kurz sündigen müssen. Die Wahl, vor der er stand, war Gottes Wille tun oder leiden. Auf der einen Seite stand Gottes Wille zu tun und leiden, so rum. Gottes Wille zu tun und leiden auf der einen Seite oder aussteigen, indem man sündigt und dadurch Leid verhindert. Kurz gesagt, sündigen oder leiden, das war hier die Frage. Und was macht Jesus in dieser Situation? Er wählte das Leid nicht nur gegenüber dem Komfort, dem Nichtleiden, sondern auch gegenüber der Sünde. Und Gottes Wort sagt dir heute Morgen, mach es genauso wie Jesus. Mein erster Punkt, leide bereitwillig wie Christus, anstatt wie die Welt für die Sünde zu leben. Vers 1, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Also wir sollen wie Jesus bereitwillig das Leid annehmen. Aber warum eigentlich? Vers 1 heißt es weiter, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Generationen von Bibellesern fragen sich, was heißt das denn? Heißt das, dass Menschen, die leiden, automatisch weniger sündigen? Also die besseren Menschen sind? Nein, das heißt es nicht. Viele Menschen sündigen im Leid sogar mehr, weil dann nämlich der Druck so groß ist, dass dann das, was in ihrem Herzen ist, schneller nach außen tritt. Das ist hier also nicht gemeint. Aber was heißt es dann? Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Es bedeutet ganz einfach, dass du häufig in deinem Leben in Situationen kommst, wie Jesus bei seiner Versuchung. Und dann stehst du vor der Wahl. Bin ich bereit, wegen Jesus Nachteile auf mich zu nehmen? Oder gebe ich nach, sündige und vermeide dadurch das Leid? Ich möchte dir ein paar Beispiele geben, was so heute passieren kann. Da ist dein Chef. Und er verlangt von dir, dass du den Kunden ein bisschen mehr in Rechnung stellst stellst, als eure Firma wirklich geleistet hat. Und er sagt dir, hey, die Kunden, die werden das schon nicht merken. So genau gucken die sowieso nie auf die Rechnung drauf. Außerdem, die haben das Geld. Wir brauchen das Geld, die haben das Geld. Oder du hast einen Fehler gemacht. Und du denkst dir, ja, es wäre so peinlich, wenn ich das zugebe. Und außerdem wird es vielleicht sogar finanzielle Folgen für mich haben, wenn das rauskommt. Aber plötzlich fällt dir diese kleine Notlüge ein, mit der du locker aus der Nummer wieder rauskommen könntest. Oder du suchst schon lange eine neue Arbeitsstelle. Und dann kommt dieses Jobangebot und das scheint perfekt zu passen. Und dann bist du beim Bewerbungsgespräch und es läuft alles super. Und es ist fast vorbei und da sagt dein Gegenüber zu dir, ich habe noch eine letzte Frage. Hier in der Firma, da legen wir sehr viel Wert auf eine moderne Familien- und Geschlechterpolitik. Ich nehme mal an, dass Sie auch in dem Bereich sehr gut zu unserer Firmenphilosophie passen. Wie stehen Sie denn so zu den Anliegen der LGBTQI-Community? Da ist jemand aus deiner Familie und der meint es wirklich gut und er plant eine Aktion für die ganze Familie. Aber als du die Details erfährst, denkst du dir, sowas zu machen, das kann ich eigentlich nicht mit meinem christlichen Glauben vereinbaren. Ich kann da nicht mitmachen. Aber du weißt ganz genau, wenn du das sagst, dann hängt der Haussegen in eurer Familie erstmal sonst wo. Weißt du, in solchen Situationen zeigt sich, was du wirklich glaubst. Und wenn du dann das Leid, den Nachteil wählst statt der Sünde, dann zeigt das, was dir wirklich wichtig ist. Dann zeigt das, dass du dich, wie es in Vers 1 heißt, mit derselben Gesinnung gewappnet hast wie Jesus. Dass du dich mit demselben Denken bewaffnet hast wie Jesus. Und du zeigst damit, dass du mit der Sünde abgeschlossen hast. In Vers 1 steht nämlich interessanterweise nicht, dass du mit dem Sündigen abgeschlossen hast. Ja, jeder Christ, also wir alle bleiben bis zum Ende unseres Lebens Sünder. Aber die Frage ist hier, wie gehst du mit der Sünde um? Und mit der Sünde ist die Macht, die Kraft, die hinter dem Sündigen steht, gemeint. Hast du Frieden mit der Sünde in deinem Leben gemacht? Oder hast du ihr den Krieg erklärt? Das ist die Frage. Petrus sagt, wer leidet, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Und damit sagt er, dass wenn du leidest, also dein Leiden ist ein Zeichen dafür, dass du Jesus mehr liebst als die Sünde. Dass Jesus dir wertvoller ist als dein eigener Vorteil. Dass du bereit bist, Nachteile auf dich zu nehmen, um Sünde zu vermeiden. Oder wir können uns von der anderen Seite dieser Sache auch nähern. Wenn du als Christ niemals Widerstand für dein Christsein bekommst, dann zeigt es, dass du vermutlich irgendwo Frieden mit der Sünde geschlossen hast. Sonst würdest du Widerstand bekommen. Wisst ihr, wir nennen uns ja eine bekennende Gemeinde. Und wir tun das, weil wir uns bewusst zu bestimmten Inhalten des christlichen Glaubens bekennen. Wir haben Bekenntnisse, wo diese Inhalte drinstehen und wir sprechen über diese Inhalte, damit sie immer mehr zum persönlichen Bekenntnis von jedem Einzelnen von uns werden. Und wir tun das, weil wir davon überzeugt sind, starke Überzeugungen sind gut, richtig und wichtig. Jeder Christ sollte wissen, was er glaubt und warum er glaubt. Nicht nur der Pastor oder ein paar Ausgewählte. Aber was du wirklich bekennst, das wird deutlich, wenn du für deinen Glauben unter Druck gerätst. Ja, das Leben als Fremdling in dieser Welt ist ein Test für dein Bekenntnis. Wenn Widerstand für deinen Glauben anklopft, nimmst du dann den Widerstand oder den Ausweg? Und deswegen wird Petrus in Vers 2 auch konkret. Er sagt, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Wir haben ja gesehen, bisher hatte Petrus immer wieder gefordert, dass man als Christ nicht aneckt. Anders gesagt, in vielen Bereichen sollen wir so leben, wie es in den Augen aller Menschen oder zumindest der meisten gut ist. Aber es gibt Grenzen dafür. Wenn es darum geht, wen wir anbeten, wie wir ihn anbeten, ob wir Gottesdienst feiern, ob das Opfer damals für den Kaiser in Ordnung ist, ob man Gebote brechen darf, wenn es um diese Fragen geht, dann ist der Wille Gottes für uns Christen zu befolgen. Und Petrus sagt gleichzeitig, das wird der Mehrheit der Menschen nicht gefallen. Was macht die Mehrheit? Also die Welt der Menschen, die sich nicht für Gott interessieren. In Vers 2 lesen wir, sie leben nicht nach Gottes Willen, sondern nach ihren Lüsten. Und was sind diese Lüste, nach denen die Welt lebt, aber nach denen wir nicht leben sollen? Petrus erklärt das gleich im nächsten Vers. Aber bevor wir uns das im Einzelnen anschauen, sollten wir erstmal klären, was sind die Lüste grundsätzlich? Es sind Dinge, die wir tun, weil sie uns kurzfristige Freude versprechen. Ich brauche etwas, damit ich mich wohlfühle, und zwar jetzt. Und damit gibt es diesen riesigen Gegensatz. Die Welt lebt nach ihren Lüsten, während wir nach dem Willen Gottes leben sollen. Selbst wenn es für uns Nachteile bedeutet. Aber warum bedeutet das für uns oft Leid, Widerstand, Gegenwind? Die Antwort ist, weil die Welt sich nicht damit zufrieden gibt, dass Christen anders sind. Oft passt es ihnen gar nicht, dass wir als Christen nicht mitmachen. Und das macht es für uns oft schwierig. Mein zweiter Punkt, leide bereitwillig wie Christus, auch wenn die Welt dich zum Sündigen bringen will. Der Hauptunterschied zwischen uns Christen und der Welt wird besonders deutlich, wenn wir uns Vers 3 anschauen. Dort schreibt Petrus, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Petrus stellt hier gegenüber Vers 2, der Wille Gottes. Vers 3, der Wille der Heiden. Aber er stellt noch etwas gegenüber. Er sagt ja in Vers 1, wir Christen sollen uns wappnen. Ja, das ist etwas veraltete Sprache aus dem Militär. Man könnte auch sagen, wir sollen uns bewaffnen. Und zwar mit demselben Denken, wie Jesus es hatte. Ganz am Anfang des Briefes hatte Petrus schon mal geschrieben, dass wir als Christen einen Gürtel um unseren Kopf, um unsere Gesinnung schnallen sollen. Kapitel 1, Vers 13. Ja, und alle diese Bilder bedeuten im Prinzip das Gleiche. Petrus fordert uns dazu auf, dass wir bereit sind, selbst kontrolliert. Das bedeutet, dass wir einen Plan für unser Leben haben, für den Tag, an dem wir gerade leben, für die Woche, die vor uns liegt. Wie kann ich zu Gottes Ehre heute, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren leben? Und wie kann ich das alte Leben, das Leben, was die Menschen leben, die Gott nicht kennen, wie kann ich das ein für alle Mal hinter mir lassen? Vielleicht gibt es da ein lohnenswertes Ziel in ein paar Jahren. Aber ich weiß ganz genau, der Weg dahin, der ist schmerzhaft und der ist mit Entbehrungen verknüpft. Dann gehe ich den Weg trotzdem. Vielleicht stoße ich auf Widerstand, aber ich gehe den Weg trotzdem, weil ich einen Plan habe. Und weil ich der Überzeugung bin, dass das Ende des Weges die Mühe lohnt. Das bedeutet wappnen, sich bewaffnen. Wir Christen sind Menschen, die sich wappnen sollen, bewusst nach vorne zu leben. Und dann schaut mal, wie im Gegensatz dazu die Menschen beschrieben werden, die Gott nicht kennen. In Vers 2 heißt es, sie leben nach ihren Lüsten und in Vers 3, sie lassen sich gehen. Sie überlassen die Kontrolle anderen Kräften, ihren Lüsten zum Beispiel. Ja, man hält sich dann für frei, vielleicht sogar, weil man Gott endlich hinter sich gelassen hat. Aber im Grunde ist man ein Sklave der Dinge, für die man lebt. Und so oft ist das kurzfristige Freude oder Spaß. Ich will das und zwar jetzt. Wenn man das so hört, kann man das jetzt richtig falsch verstehen. Nämlich so, als würde Petrus uns sagen, Christen sollen bereitwillig Leid auf sich nehmen und alle anderen haben dafür das Recht, für Freude und Spaß zu leben. Aber das ist falsch. Denn Freude, Erfüllung, Hoffnung auf eine bessere Zeit, das ist ja etwas, was diesen ganzen Brief durchdringt. Petrus ist kein Masochist, der die Christen dazu ermutigen möchte, möglichst viel zu leiden. Wir Menschen, egal ob wir Christen sind oder nicht, sehnen uns alle nach Freude und Erfüllung. Und das ist gut so. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir im Bild Gottes geschaffen sind. Wir haben immer noch diese Sehnsucht in uns nach dem Paradies, nach der perfekten Welt. Das Problem ist nicht die Suche nach Freude und Erfüllung. Das Problem ist, dass die Menschen, die Petrus hier beschreibt, diese Freude, diese Erfüllung in ihren Lüsten suchen, also auf dem völlig falschen Weg. Und die Frage ist, was ist falsch an diesem Weg? Und wir wollen uns drei Dinge kurz anschauen, was an diesem Weg problematisch ist. Erstens, diese Menschen suchen Freude an den falschen Orten. Petrus schreibt hier in Vers 3 von frevelhaftem Götzendienst, von Trinkgelagen, von Ausschweifungen. Ja, bevor wir das verurteilen oder mit dem Finger darauf zeigen oder froh sind, dass wir so viel besser sind, der Punkt ist ja, dass die Menschen in all dem ihre Erfüllung suchen. Sie haben diese Sehnsucht nach Sinn und Freude, die wir alle in uns haben. Aber sie suchen Sinn und Erfüllung eben am falschen Ort. Eng verwandt ist der zweite Grund. Diese Menschen suchen ihre Freude durch Ablenkung von der Sinnlosigkeit. Irgendwo in ihrem Herzen wissen sie, dass auch diese ganzen Dinge keine wirkliche Erfüllung bringen. Und von diesem Vakuum versuchen sie sich dann abzulenken. Deswegen haben übrigens viele der Begriffe, die Petrus hier verwendet, mit Rauschzuständen zu tun. Ja, Ausschweifung, Trunksucht, Trinkgelage. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum gerade reiche Leute, die sich scheinbar alles leisten können, so häufig zu Drogen, Alkohol oder Medikamenten greifen? Zum Beispiel Schauspieler? Vielleicht, weil sie sich alles gekauft haben. Alles gekauft haben und sie haben gehofft, das wird mich endlich glücklich machen. Aber sie mussten erleben, ich kann alles Mögliche in dieser Welt mir zusammenkaufen. Meine Sehnsucht kann das immer noch nicht stillen. Das dritte hat wieder eng mit dem zu tun, was wir als zweites gesehen haben. Diese Menschen suchen ihre Freude, indem sie die Selbstkontrolle aufgeben. Wir haben eben schon gesehen, sie lassen sich gehen, schreibt Petrus in Vers 3. Viele dieser Dinge, die er hier aufzählt, führen dazu, dass man nicht mehr der Herr seiner Sinne ist. Es ist das Gegenteil von Wappnen, das Gegenteil von sich bewaffnen. Alkohol ist da nur die bekannteste Form. Ja, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat, lebt man eben nicht mehr gewappnet, nicht mehr gegürtet, nicht mehr bereit, wie Gott es von uns möchte, sondern man wird fremdgesteuert durch das, was gerade kurzfristigen Spaß bringt. Menschen suchen nach Freude, aber auf dem falschen Weg. Wir haben gesehen, dabei gehen sie an falsche Orte, dabei lenken sie sich von der scheinbaren Sinnlosigkeit ab und sie geben die Selbstkontrolle auf. Und Petrus sagt hier nicht, das sind alles schlechte Menschen, gut, dass ihr bessere Menschen seid. Nein, sondern er erinnert uns Christen daran, dass wir früher auch so gelebt haben. Vermutlich waren die meisten Christen, an die Petrus hier schreibt, ehemalige Heiden, also nicht Juden. Und ihre Bekehrung bedeutete unter anderem eine Abkehr von diesem Lebensstil, der damals in der griechisch-römischen Welt so normal war. Sie wussten ganz genau, wovon Petrus hier redet. In Vers 2 sagt er ganz deutlich, dass wir nicht mehr so leben sollen. Und in Vers 3 noch deutlicher, doch es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben. Viele der Christen in den Gemeinden damals, die haben genauso gelebt. Aber das reicht jetzt, sagt Petrus. Das ist genug. Und deswegen ist es jetzt für uns Christen dran, so zu leben, wie es Gott gefällt. Gewappnet mit derselben Gesinnung wie Jesus. Das große Problem ist nur, das gefällt nicht jedem. Das führt zu Leid, wie wir gesehen haben. Und Petrus wird jetzt in Vers 4 konkret, er sagt, euer neuer Lebensstil befremdet sie, dass ihr nämlich nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Er sagt, diese Menschen befinden sich in ihrem Leben in einem heillosen Schlamm. Wörtlich bedeutet der Ausdruck ein Schlamm, aus dem es keine Rettung gibt oder in dem keine Rettung zu finden ist. Aber warum lästern sie? Könnten wir uns nicht alle einigen, dass jeder das machen kann, was er will? Also die Christen machen das eben so und die Nichtchristen machen das eben so. Das mag manchmal funktionieren, aber eben längst nicht immer. Und gerade damals gab es vermutlich vier Gründe, warum das häufig nicht funktioniert hat. Warum Christen mit ihrem Christsein in ihrer Umgebung wieder und wieder angeeckt sind und deshalb dann Nachteile bekommen haben. Und wir wollen uns die vier Gründe mal anschauen. Das erste ist, die Christen haben mit der Tradition gebrochen. Die Götter damals waren nicht nur Personen, von denen man sich Hilfe erwartet hat. Jede Familie hatte auch ihre eigenen Hausgötzen, die seit Generationen verehrt wurden. Dann gab es auch immer so einen Hausgötzendienst. Und wenn man dann als Christ plötzlich da nicht mehr mitgemacht hat, dann war das ungefähr so, als würdest du heute nach Hause zu deiner Familie gehen, die Familienalben der letzten drei Generationen nehmen und einfach verbrennen. Die Bekehrung zum Christentum wurde nicht einfach als Nein gegenüber den Göttern verstanden, sondern auch als Nein gegenüber der Familie. Zweitens, die Menschen damals in der Kultur hatten Angst vor ihren Göttern. Die griechisch-römische Religion funktionierte nach dem strengen Grundsatz, tue ich etwas Gutes, dann belohnen mich die Götter, tue ich etwas Schlechtes, dann bestrafen mich die Götter. Wurde jetzt ein Familienmitglied Christ und ist eben nicht mehr seiner Opferverpflichtung nachgekommen, dann befürchtete man den Zorn der Götter. Vielleicht sogar nicht nur über die eine Person, sondern über die ganze Familie. Das dritte Problem. Die Christen kannten nur noch ihren Glauben. In Rom war man nämlich eigentlich sehr tolerant, was andere Religionen anging. Jeder durfte in Rom seine eigenen Götter verehren und glauben, was er wollte. Solange er auch bei der öffentlichen Religion mitmachte und am Hausgötzendienst seines jeweiligen Herrn teilnahm. Aber Christen hatten eben nicht irgendeinen neuen Glauben. Sie sagten, auch unser Glaube verbietet uns, bei irgendeinem anderen Gottesdienst mitzumachen. Christen haben also die Familientradition beleidigt, sie haben angeblich die Götter provoziert und sie waren nicht bereit, an noch anderen Gottesdiensten teilzunehmen. Und Petrus schreibt deswegen in Vers 4, das befremdet sie und deshalb lästern sie. Aber ich glaube, es gibt noch einen vierten Grund, warum diese Leute gelästert haben. Und dieser Grund ist heute auch noch sehr aktuell. Denn im Grunde wissen alle Menschen, die Christen haben recht. Tief in sich drin wissen sie, dass es da diesen Gott gibt und dass sie diesem Gott verantwortlich sind. Vielleicht ist ihnen das nicht bewusst, aber es ist unterbewusst da und es sorgt dafür, dass sie sich in der Gegenwart von Christen unwohl fühlen. Denn dieser Christ da, selbst wenn er nur ein bisschen heilig ist, erinnert sie ständig daran, dass sie auf dem Holzweg sind. Und die Folge ist, das können sie nicht ertragen. Und deshalb lästern sie. Sie grenzen aus, sie machen sich lustig. Wir haben schon oft gesehen, die Situation damals war noch nicht so extrem dramatisch. Die Christen, an die Petrus schreibt, die wurden noch nicht gewaltsam verfolgt. Es war mehr so eine Unterdrückung. Heute würden wir sagen, eine Diskriminierung. Über sie wurde gelacht, gespottet, gelästert. Und genau das schreibt Petrus hier. Und zwar deswegen, weil wir nicht in demselben heillosen Schlamm laufen, in dem und aus dem es keine Rettung gibt. Aber was wurde eigentlich so über die Christen gelästert? Vermutlich alles, was sich irgendwie ausschlachten ließ. Dabei gab es vermutlich eine Sache, über die besonders häufig gelästert wurde. Und zwar ging das dann vermutlich häufig so. Ey, kennst du eigentlich noch die Lydia? Die gehört jetzt zu dieser christlichen Sekte. Und seitdem feiert die keine Partys mehr. Die hat sich sogar richtig mit ihrem Vater angelegt, weil sie auch nicht mehr beim Hausgottesdienst mitmacht. Die geht jetzt auch nicht mehr feiern. Ey, früher war die doch immer ganz vorne dabei. Aber jetzt geht sie immer in die Gemeinde. Kann man denn nur so blöd sein? Das Leben ist doch so kurz, da muss man doch richtig reinhauen, einfach mal so richtig Spaß haben, alles rausholen, was geht. Und diese Christen, die machen sich jetzt auch noch absichtlich das Leben schwer und lassen jetzt auch noch die paar Sachen bleiben, die dieses Leben wirklich wenigstens ein bisschen erträglich machen. So oder so ähnlich könnte sich das angehört haben. Wenn nach dem Tod alles aus ist, dann ist es doch total bescheuert, lieber zu leiden, als zu sündigen. Und wisst ihr was? Das stimmt. Der Einwand stimmt, aber die Grundannahme ist falsch. Die Grundannahme nämlich, dass mit dem Tod alles aus ist. Denn anders als die meisten Menschen damals glaubten und anders als die meisten Menschen heute glauben, sagt uns Petrus, nach dem Tod ist eben nicht alles aus. Nein, nach dem Tod stehst du vor deinem Schöpfer und du musst dich vor ihm verantworten. Das ist mein dritter Punkt. Leide bereitwillig wie Christus, weil auch die Welt sich für die Sünde verantworten muss. Vers 5. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Wir haben gesehen, gäbe es nur dieses Leben, wäre es tatsächlich ziemlich dumm, lieber zu leiden als zu sündigen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen würden, dann wären wir die elendsten von allen Menschen. Dann wäre die Einstellung angebracht, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber mit dem Tod ist eben nicht alles aus. Jeder Mensch muss sich verantworten. Jeder Mensch muss dem Rechenschaft geben, der jeden Menschen erschaffen hat. Und das wird gerade für die unangenehm, die sich über Christen lustig gemacht haben, die über Christen gelästert haben, die vielleicht sogar Christen verfolgt haben. Und wisst ihr, warum das besonders unangenehm für sie wird? Weil diese Diskriminierung, dieses Lästern über Christen ist nicht einfach irgendeine Sünde. Denn Gott identifiziert sich ganz eng mit uns Christen. Er bezeichnet uns als seinen Augapfel. Und in Jesaja 2, Vers 12 lesen wir, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel, also mich persönlich an, sagt Gott. Jesus bezeichnet die Gemeinde als seinen Körper, seinen Leib. Wer also uns Christen angreift, der greift nicht nur uns Christen als Menschen an, der greift den Körper von Jesus an. Da war Paulus, als er noch Saulus hieß. Der spätere Missionar war ja einer der eifrigsten Christenverfolger. Und dann war er auf dem Weg nach Damaskus, um weiter Christen umzubringen, ins Gefängnis zu werfen. Und da traf ihn dieses Licht Gottes. Und es warf ihn auf den Boden. Und auf die Frage von Saulus, wer denn da am anderen Ende vom Licht ist, bekam er folgende Antwort. Ich bin Christus, dessen Kinder du verfolgst. Nein, diese Antwort bekam er nicht. Er bekam die Antwort, ich bin Christus, den du verfolgst. Eigentlich konnte Saulus Jesus gar nicht verfolgen, denn Jesus war längst wieder im Himmel. Aber Jesus sagt hier, wer meine Kinder verfolgt, verfolgt mich. Und genau dafür müssen sich die Menschen zu allen Zeiten verantworten, nach diesem Leben. Und Petrus schreibt es hier, um uns zu trösten, wenn wir als Christen Leid erfahren. Wenn wir gesagt haben, ich bin bereit, Leid auf mich zu nehmen und nicht den einfachen Weg der Sünde zu gehen. Gott verspricht dir nicht, dass das Leid dann aufhört. Vielleicht tut es das, vielleicht aber auch nicht. Wisst ihr, Millionen von Christen in den letzten 2000 Jahren haben diese Entscheidung sogar mit ihrem Leben bezahlt. Aber was Gott dir verspricht, ist, dieses schreiende Unrecht ist nicht das Ende der Geschichte. Am Ende wird jeder vor Gott stehen müssen und Rechenschaft ablegen müssen. Und jeder, der gegen uns Christen aufgestanden ist, auf dessen Anklagezettel steht, XY hat Gott persönlich angegriffen. Und deswegen ist die Einstellung, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, so unglaublich bitter und kurzsichtig. Und deswegen ist es so nötig, dass jeder in diesem Leben hier die gute Nachricht von Jesus Christus hört und von diesem Lebensstil eben umkehrt. Vers 6. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Den Toten ist das Evangelium verkündigt worden. Dieser Vers kennt in der Kirchengeschichte die wildesten Auslegungsmöglichkeiten. Leider wird er manchmal so verstanden, als ob dann irgendwie nochmal den Toten nach dem Tod das Evangelium verkündigt wird und es eine zweite Chance gibt. Aber darum geht es hier nicht. Gemeint sind nicht Tote, die schon tot waren, als ihnen das Evangelium verkündigt wurde, sondern gemeint sind Menschen, die schon gestorben waren, als Petrus diesen Brief schrieb. Aber die vorher, als sie eben noch lebten, sich bekehrt haben und dann Teil der Gemeinde wurden. Und von ihnen sagt Petrus am Ende von Vers 6, sie wurden gerichtet den Menschen gemäß, aber jetzt leben sie Gott gemäß im Geist. Auch das klingt vielleicht erstmal rätselhaft, aber ist ganz einfach. Denn diese Menschen starben, wie alle anderen auch. Das bedeutet, dass sie dem Fleisch gemäß gerichtet wurden. Und warum schreibt Petrus das hier? Vermutlich, weil eben der Vorwurf einiger Nichtchristen war: Hey, lieber Christ, schau doch mal. Mit dem Tod ist alles aus. Und ihr Christen sagt, wenn ich über euch lästere, hat das Konsequenzen, dass ich nicht lache. Guckt doch mal in eure Gemeinde. Ich lebe. Aber viele von den Christen aus eurer Gemeinde, die sind in den letzten Jahren gestorben. Und auf diesen Einwand sagt Petrus, stimmt, alle Menschen sterben, egal ob Christ oder nicht Christ. Aber danach ist eben nicht alles aus. Sondern danach muss jeder Mensch Rechenschaft geben für sein Leben. Und deswegen wurde denen, die jetzt tot sind, das Evangelium, die gute Nachricht verkündet. Denn nach deinem Tod musst du Rechenschaft geben für alles, was du jemals gedacht, gesagt, gewollt oder getan hast. Für alles. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du stehst da ganz alleine. Und weißt du, dann wird es für dich sehr, sehr bitter, dort Rechenschaft zu geben. Und das harte, aber gerechte Urteil steht jetzt schon fest. Ewige, grauenvolle Trennung von Gott. Oder du stehst da zu zweit. Nämlich dann, wenn du in diesem Leben hier der verkündigten Botschaft geglaubt hast. Und neben dir steht dann dein Anwalt, der gleichzeitig dein großer Bruder und gleichzeitig dein Erlöser ist. Und er wird die Rechenschaft für dich übernehmen. Du bist genauso wenig gerecht wie die, die da alleine stehen. Aber du hast einen Anwalt, der nicht nur für dich eintritt, sondern der sagt, ja, stimmt, der Angeklagte ist sowas von schuldig, aber ich habe die komplette Strafe für seine Sünden auf mich genommen. Und wenn das durch ist, dann geht es erst richtig los. Petrus beendet ja Vers 6 mit den Worten, dass wir Christen gerichtet werden im Fleisch den Menschen gemäß. Das heißt, wir sterben einen natürlichen Tod, wie alle anderen auch. Aber wir leben gottgemäß im Geist. Und wisst ihr, dieses gottgemäß im Geist leben, das klingt erstmal sehr unspektakulär. Leben im Geist. Es ist die Kurzfassung für das neue Leben, was dir Gott durch seinen Heiligen Geist schon in diesem Leben hier geschenkt hat. Als er dir neues geistliches Leben gegeben hat, als du wiedergeboren wurdest. Es ist das Leben, das du jetzt im Glauben schon hast. Aber was du erst in Zukunft in vollen Zügen genießen wirst. Es ist ein Leben, in dem du einen neuen Körper hast, der nicht mehr alt wird, der nicht mehr krank wird, der keine Problemzonen mehr hat, der nicht mehr sterben kann. Es ist ein Leben, in dem deine Seele freigemacht ist von allen bösen Gedanken, depressiven Stimmungen, Sorgen, Zwängen, Süchten und vor allem vom Götzendienst. Es ist ein Leben, was mit einer riesigen, ewigen Hochzeitsfeier verglichen wird, welche alle irdischen Feste, Partys oder Feiern wie ein ganz schlechter Kindergeburtstag aussehen lassen. Es ist ein Leben, wo du vollkommene Freude erlebst, wo alle deine Sehnsüchte dann eben wirklich gestillt sind, weil auch niemand mehr da ist, der dich für deinen Glauben verlästern oder diskriminieren kann. Es ist ein Leben, wo Gott selbst für dich die Erfüllung ist, die du so oft an den falschen Orten stillen wolltest. Vielleicht fragst du dich jetzt, ob du die Bibelverse in deiner Wohnung, die an der Wand hängen, austauschen solltest. Kannst du natürlich machen. Aber ich möchte dich gar nicht dazu ermutigen. Denn es ist zwar sehr wichtig, und wir haben das heute gesehen, dass wir auf dem Schirm haben, dass das Leiden für Christus zu unserem Leben als Christen dazugehört. Und zwar so selbstverständlich, wie sonntags morgens in den Gottesdienst zu gehen, wie vor dem Essen zu beten und wie eine Bibel auf dem Nachttisch liegen zu haben. Das ist dazugehört, lieber zu leiden, als zu sündigen. Aber es gehört nur für eine kurze Zeit dazu. Denn schon bald wird es zu Ende sein. In einer Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht und in der es kein Leid mehr geben wird. Amen.